was Tübingen bewegt.
Unter der Rubrik Das Sprachrohr kommen die Leser und Leserinnen des Schwäbischen Tagblatts Tübingen zu Wort.
Eine Kritik über das diesjährige LTT-Sommertheater mit Shakespeares Sturm lieferte Elke Müller aus Tübingen.
In der Inszenierung Der Sturm vom LTT bringt sich Prospero, der Protagonist des Stückes, am Ende um. Folgerichtig übernimmt Caliban eine Verkörperung von der Destruktivität der menschlichen Wesensart, wenn sie sich der Erziehung zum Humanen verweitert. Wieder die Herrschaft über die Insel. So endet die Inszenierung. Shakespeares Text endet mit einer auffordernden Bitte an das Publikum: Wenn ihr wollt, dass man euch verzeihe, setzt eure Nachsicht mich nun frei. In dieser Aussage ist die ganze psychisch-geistige Entwicklung enthalten, die Prospero im Verlauf des Stückes durchmacht. Kurz gesagt, im Kern dieser Entwicklung geht es um Begrenzung, um einsichtsvolles, verständnisvolles Akzeptieren der Begrenztheit des Menschseins. Dieses Vermögen bestimmt wesentlich die Grundlage der Humanität. Mit ihr kann Prospero auf Vergeltung und Rache verzichten. Jetzt hat er die Reife zur Übernahme seiner Regierungsaufgaben im psychischen wie sozialen Sinn. Prospero respektive Shakespeare bittet zum Schluss sein Publikum, diese Entwicklung, die ihm vorgeführt wurde, nachzuvollziehen. Die Inszenierung des LTT endet in einer Katastrophe, die auf den Zuschauer eher wie eine Fortsetzung des Klamauks wirkt. Ich wage zu bezweifeln, dass die Regie damit eine Aussage zum Zeitgeist machen wollte, der sich von der Notwendigkeit der Bewältigung der Aufgaben der psychisch-geistigen Entwicklung zur Humanität jedes Einzelnen immer mehr frei macht. Könnte es sein, dass die Regie selbst ganz und gar dem Zeitgeist verfallen ist und die Bedeutung, was sie tut, fehlte? Ist es möglich, dass die Bedeutung des katastrophalen Endes nicht bewusst war? So wenig wie, dass sie dieses katastrophale Ende als Spaß verkaufte? Stefan Schulze machte sich Gedanken über die verschiedenen Arten, wie das Wort Kaffee betont wird.
Als Hobby-Sprachbeobachter und nur selten Kaffeetrinkender interessiert mich am Kaffee weniger der Preis als vielmehr. Auf welcher Silbe betonen die Deutschen das Wort Kaffee? Meine Bekannten betonen es auf der ersten Silbe. Kaffee. Diese Betonung bevorzugt auch der Duden. Doch nahezu alle Schauspieler und Sprecher, auch der von mir hochverehrte, leider schon verstorbene Gerd Westphal, der uns hinreißende Hörbücher hinterlassen hat, betonen es auf der zweiten Silbe. Kaffee. Das Lokal allerdings, in dem neben Kuchen auch Kaffee serviert wird, das Kaffee, betont man einhellig auf der zweiten Silbe. Nun habe ich eine Frage an die professionellen Sprachbeobachter. Während man im Radio und Fernsehen dafür verantwortlich macht, dass sich Sprach- und Sprechgewohnheiten in den verschiedenen Regionen Deutschlands einander anpassen, scheint das beim Kaffee nicht so zu sein. Entgegen dem Vorbild der Schauspieler bleibt die Bevölkerung beim Kaffee. Wie kommt das denn? Geht man in die Geschichte zurück, so gibt es Indizien, dass das Wort auf der ersten Silbe betont wurde. So hat es jedenfalls Johann Sebastian Bach gehalten. Im Saturn kam es zu einer unerfreulichen Begegnung bei dem Versuch, mit einem jungen Rollstuhlfahrer einzukaufen. Darüber berichtete Dagmar Schulze aus Tübingen.
Ort des Geschehens. Eingangshalle zu Saturn. Teilnehmer: eine Mutter mit 15-jährigem Sohn im Rollstuhl. Dieses Geschäft ist am Samstag gegen Spätmittag nur für Menschen ohne Handicap zu erreichen. Angst vor der Rolltreppe, wie es der Sohn hat, darf es auch nicht geben. Da beide Fahrstühle wegen Reparatur nicht benutzt werden können, bittet die Mutter um Hilfe. Der herbeigerufene Hausmeister schnauzt sie ruppig an, dass es keine andere Möglichkeit gäbe, als die Rolltreppe zu benutzen. Die Mutter zuckt zurück, sagt dann aber, ihr Sohn fürchte sich vor der Rolltreppe. Da bellt er los. Sie können ihren Sohn ja nach oben tragen. Mein Sohn wiegt aber 60 Kilo, wie soll ich das machen? Er verschwindet mit ungehaltener Handbewegung. Das ist nicht meine Angelegenheit. Dass der Sohn den abfälligen Tonfall und das Desinteresse sehr wohl wahrgenommen haben wird, ist anzunehmen. Dass solche Missachtungen immer wieder passieren, wohl auch. Eine Kritik am Schwäbischen Tagblatt, dass zu wenig über christliche Aktivitäten berichtet werden würden, lieferte Beate Weingart aus Kilchberg. Jedoch ist diese Kritik am Tagblatt, laut Tagblatt, schlichtweg falsch.
Es wird mir zu viel bei aller Toleranz. In wenigen Tagen 3 umfangreiche Artikel mit großen Bildern über den muslimischen Fastenmonat Ramadan, sowohl im Tübinger als auch im Rottenburger Teil. Man könnte versucht sein zu fragen, ist Deutschland ein muslimisches Land mit christlicher Minderheit? Fasten gehört, wenn auch in weniger spektakulärer Form, auch zur christlichen Religion, vor allem in der Passionszeit. Darüber habe ich im Tagblatt noch nie etwas gelesen. Warum wird dem Islam derart viel Aufmerksamkeit zuteil und von den zahlreichen, teils ganzjährigen christlichen Aktivitäten in dieser Stadt nimmt das Tagblatt, abgesehen von Vesperkirchen-Event und den Diskussionen um Herrn Seibt, kaum Notiz? Wo bleibt beispielsweise ein Bericht über die vielfältigen Kreise der Stifts- oder der Jakobuskirche, zu denen ich nicht gehöre, die es aber gleichwohl gibt? Etwas mehr Interesse an den christlichen Wurzeln unseres Landes und unserer Region, nicht nur in Form eines Übrigens-Kommentars zu den Widersprüchen der Evangelien, würde das Tagblatt und sicher auch viele seiner Leser wahrlich bereichern. Eine Menge Fragen zur neuen Tempo-40-Regelung in Tübingen hat Klaus Pfeiffer aus Tübingen an das Schwäbische Tagblatt gestellt.
Die Überraschung ist gelungen. Bei einer Geschwindigkeit von 40 Stundenkilometer stoßen Autos im dritten oder vierten Gang weniger Schadstoffe aus als bei Tempo 30 im zweiten Gang. Das hätte doch keiner erwartet. Da werden selbst die Gutachter, die niedrigere Geschwindigkeit als unverzichtbar beschrieben hatten, ihr Honorar sofort rücküberweisen. Denn das neue Gutachten der Tempo 40 Liga war ja schließlich auch nicht umsonst zu haben. Möglicherweise werden in einem Jahr von dritten Gutachtern 60 Stundenkilometer im fünften Gang als die beste Lösung gelobt. Die paar Schilder der jeweiligen Geschwindigkeitsbegrenzungen sind doch Marginalbeträge für eine Stadt wie Tübingen. Interessant wäre zwischenzeitlich bei der steigenden Zahl ungeregelter Radfahrer, wie denn deren Abgase im Verhältnis zur Geschwindigkeit liegen. Da unterstellt man den Kühen in landwirtschaftlich genutzten Gebieten extreme klimaschädliche Methangase zu produzieren, die nicht unwesentlich schuldhaft am Klimawandel beteiligt sein sollen. Und die Millionen Radfahrer, was ist mit denen? Deren Abgasverhältnis liegt doch noch völlig im Dunkeln. Fragen über Fragen. Möglicherweise sind ja bereits Ernährungswissenschaftler und Ingenieure in der Sache involviert, die eine Gas-Elektrotechnologie des Fahrradbetriebs entwickeln. Es ist einfach ungerecht, immer nur ein Klientel zu malträtieren und dreist Behauptungen aufzustellen, die in Kürze widerrufen werden müssen, weil die Realität sich nicht in gleicher Weise irrt. Über die Wortwahl eines Redakteurs in einem Bericht beschwerte sich Gerd Postel aus Tübingen.
In einem Bericht über einen Badeunfall schreibt ihr Redakteur Manfred Handke, der Anruf einer Badegästin habe die Polizei erreicht. Man reibt sich die Augen, weil man nicht glaubt, was man liest. Einer Badegästin. Wenn sie sich zu an den sogenannten Zeitgeist anbiedernden, offenbar gendermotivierten, sprachästhetisch aber grausamen Begriffen hinreißen lassen und auf diese absurde Art die deutsche Sprache weiter verhunzen wollen, so schreiben sie konsequenterweise demnächst bitte auch von den Toten und Totinnen. Der Beifall vieler Leute und Leutinnen wird ihnen gewiss sein.